Seid alle ganz herzlich willkommen an diesem Morgen, wo wir miteinander Gott erleben dürfen. Wir haben einen wunderbaren Gott. Dieser Gott liebt dich ganz persönlich. Und dieser Gott will deine Zukunft sein. Dieser Gott möchte, dass du in deinem Leben seine Größe, seine Liebe, seine Güte erfährst, je länger, je mehr. Wir wollen heute Morgen mit zwei Texten beginnen und dann werden wir uns über ein Thema austauschen, das die Menschheit seit je beschäftigt. Lasst uns zunächst lesen im Johannesevangelium und dort gehen wir miteinander ins 5. Kapitel hinein und lesen dort den Vers 24. Und damit ihr vielleicht einen Rahmen habt, um was es geht. Es ging ja dort bei jenem Teich Bethesda um die Heilung, die an einem Sabbat geschehen ist. Und was nachher folgt, ist eine Erörterung über das Gesetz und ob das konform gewesen sei und vieles andere mehr. Und ich sag's mal so, die religiöse Elite der damaligen Zeit versuchte irgendwie über Jesu handhaft zu werden oder habhaft zu werden. In Johannes 5, 24 steht dann geschrieben, da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, oder viele Übersetzungen sagen auch, ich versichere euch, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurch gedrungen. Und dazu passt eine Stelle aus dem Römerbrief. Der Römerbrief ist ja auch eine Abhandlung, wo Paulus sich den Römern erklärt und vor allem erklärt er den Glauben, die Dogmatik, wenn man es auch sagen kann, über das Neue Testament, über das Verständnis von Christus, aber auch wie wir den Glauben ganz persönlich ausleben können. Und er zitiert da, nachdem er dann über Sünde und Gesetz und Versagen gesprochen hat, er zitiert da, wie die Lösung Gottes aussieht für dieses Problem und stellt dann im 8. Kapitel fest, nachdem die Verzweiflung im 7. Kapitel greifbar geworden ist, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Hier hat Paulus eigentlich alles zusammengefasst. Wir hören von der Verdammnis, das ist die Folge, Strafe könnte man auch sagen, von der Trennung des Menschen von Gott, von der Rebellion des Menschen gegenüber Gott, und wir sehen auch, wie Gott es gelöst hat. In Christus Jesus ist der Ausweg. Heute Morgen heißt unser Thema frei für immer. Frei für immer. Und ich weiß, es ist ein gewaltiger Anspruch, weil wer will schon nicht frei sein? Also frei sein ist doch etwas Schönes, oder? Die Werbung zum Beispiel, alles macht uns frei. Liebe Frau, kauf dieses Waschmittel und du bist frei. Frei von Schmutz, vom Grauschleier und du hast nur noch einen glücklichen Mann, weil du eben dieses bewusste Mittel gekauft hast und so weiter und so fort. Man geht in den Urlaub, um frei zu sein. Man fliegt mit dieser oder jener Airline, um frei zu sein. Man wohnt da oder dort, um frei zu sein. Und so weiter und so fort. Frei, das ist so ein Allround-Begriff. Der sagt irgendwie, so ich bin mein eigener Herr, so verstehen es heute viele. Frei für immer, was das biblisch heißt, wollen wir doch miteinander betrachten. Also wir haben gelesen, wenn ich nochmal an Johannes 5, 24 erinnern darf, kommt nicht in das Gericht. Kommt nicht in das Gericht. Es gibt also ein Gericht. Lasst uns den Vers nochmal anschauen. Ich sage es modern, ich versichere euch, sagt hier Jesus, wer mein Wort hört und glaubt dem, also Gott, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht. Das Gericht ist ja noch das eine, aber was ja dann wirklich sehr massiv ist, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Um das geht es, vom Tod ins Leben hindurchgedrungen. Kommt nicht in das Gericht. Viele, denen wird es gleich unwohl, wenn man über Gott spricht, über Religion, wobei unter Religion verstehen viele vieles. Aber es geht nicht um Religion heute Morgen. Wir sprechen von Beziehung, wenn wir biblisch vom Glauben reden. Dann geht es um Beziehung haben. Kommt nicht in das Gericht. In der Vorbereitung wollte ich das mal durchdenken. Nicht, weil ich das Gefühl hätte, ich wäre weiß wie klug, aber es ist für uns wichtig, doch mal zu begreifen, was ist eigentlich Gericht? Kommt nicht in das Gericht, also es gibt ein Gericht. Ja, warum? Was ist ein Gericht? Und ich habe hier aufgeschrieben, jedes Gericht entscheidet, ob eine Strafe erfolgen muss. Könntet ihr das so auch sagen? Ist das in etwa richtig verstanden? Gerichte sind da, um zu beurteilen, um ein Urteil zu fällen, um zu richten. Man kann auch davon sprechen, man muss etwas ausrichten, oder? Also, wenn du im Schützenverein bist, dann musst du deinen Lauf ausrichten, sonst schießt du beim Nachbarn auf die Scheibe. Und er hat dann vielleicht das Maximum, aber eigentlich wäre es ja deines. Also jedes Gericht entscheidet, ob eine Strafe erfolgen muss. Warum beschäftigen sich Christen überhaupt mit Gericht? Weil die Bibel uns zeigt, dass jeder Mensch gerichtet wird. Jetzt kann man sagen, das ist irre, nein, nein, das ist eine Behauptung, ihr wollt den Leuten Angst machen, Religion ist Opium für das Volk, ihr wollt sie nur beherrschen und so weiter und so fort, seid doch eine Sekte. Kann man alles denken. Aber es ist ein Faktum, dass die Bibel, der Bestseller seit tausenden von Jahren, sagt uns klar und deutlich, nach dem Leben kommt das Gericht. Also unser Leben, mal schön ausgedrückt, wird einer Beurteilung unterzogen. Ja, und dann kann es um Strafe gehen. Und jede Strafe bedeutet Buße. Hast du auch schon mal eine Buße erhalten? Ich habe meine erste Buße, die ich erhielt, war mit dem Moped. Ich bin an einen Stopp gefahren, habe angehalten, wie sich das gehört beim Stopp, und dann fuhr ich weiter. Und dann habe ich eine Buße gekriegt, weil ich zu wenig lang gewartet hätte. Das wäre ein Rollstopp gewesen. Ich war empört und wow, und, ja, 10 Franken. Ja, heute lachen wir darüber. Das war damals für mich fast ein Vermögen. Da konntest du noch voll tanken mit 10 Franken. Rollstopp. Okay, ich muss das akzeptieren. Eine Ermessenssache. Jede Strafe bedeutet Buße, ob Geld oder Gefängnis. Und wie immer bezahlt werden muss, so ist es ein Verlust. Das hat mich gereut. Weg war's. Jemand muss hergeben, Geld oder Leben. Wir hatten am Mittwoch Timo, das ist unser Religionsunterricht. Und dann habe ich ihnen gesagt, wisst ihr jungen Menschen, wir sind hier nicht zusammen, damit ihr einfach etwas abgesessen seid. Hier geht es um Leben und Tod. Ist wahr, oder? Kannst dich noch erinnern. Ja, und ich kann es uns nicht einfacher machen. Auch in unserem Gottesdienst geht es um Leben oder Tod. Die Verkündigung des Evangeliums, ist kein Amüsement, sondern ist eine Stellungnahme, bei welcher der biblische Wille, der Wille Gottes verkündet wird, die biblische Wahrheit kundgetan wird und die Menschen vor eine Entscheidung stellt. Kein Wunder, dass so wenige in den Gottesdienst gehen wollen. Wobei ein Pfarrer hätte mal gesagt, also ihm seien die im Hirschen, das war das Restaurant vis-à-vis der Kirche, ihm seien die im Hirschen also schon lieber als die, die jetzt vor seiner Kanzel sitzen. Worauf die Zuhörerschaft mehr oder weniger empört war und dann hat er gesagt, ihr müsst euch gar nicht so empören, wisst ihr. Ihr sitzt hier und denkt an den Hirschen, aber die im Hirschen sitzen dort und denken an die Kirche. Nun, ob das so ist, sei dahingestellt. Wir sind ja immer noch beim Gericht. Ja, eine Strafe erfolgt deswegen, weil eine Ungerechtigkeit passiert ist. Sobald jemand eine Buße tun muss, ist irgendwo etwas Ungerechtes passiert. Dann wird es gefährlich. Beispiel Straßenverkehr, fahr über den Stopp. Hoppla, sehr gefährlich. Rate ich niemand. Über Rot, nein, nein, nein. Sehr gefährlich. Als wir heute in den Gottesdienst fuhren, ist jemand bei der Schranke der Bahn drüber gefahren und fast auf dem Gleise stehen geblieben, als es schon rot war. Da habe ich auch gedacht, gibt das jetzt eine Buße? Falls die Polizei da war. Und meine Frau, sie ist so lieb, hat natürlich gesagt, weißt du, er hat noch genug Platz, die haben das ganz gut gemacht. So ist Gott auch. Gott hat es ganz gut gemacht. Wir sollen nicht sofort umkommen. Also, die Gerechtigkeit kann beschädigt werden, wenn sich jemand etwas zu Schulden kommen lässt. Wie sieht es denn mit meiner Gerechtigkeit aus? Nach dem Leben das Gericht. Als Pastor gehst du hin und wieder in die Spitäler und besuchst die Kranken. Ich habe das öfter erlebt, wenn ich im Spital war, dann wurde ich vom Bettnachbar des zu Besuchenden oder der zu Besuchenden gefragt, hätten Sie für mich auch kurz Zeit? Das ist natürlich für einen Pastor, ist das ein roter Teppich, ist völlig klar. Ja, selbstverständlich. Und dann hast du manchmal die tiefsten Gespräche. Und was ich sehr gut in Erinnerung habe, ist die Tatsache, die ich nie so vermutet hätte, dass viele Leute einfach im Spital, die gar nicht fromm waren, gar nicht religiös geboren oder irgendeine einer Freikirche zu Hause, den Wunsch hatten am Schluss, können Sie noch für mich beten? Das hat mich oft zu Tränen gerührt. Können Sie noch für mich beten? Da ist eine Urahnung im Menschen drin. Im Spital wird vielen bewusst, dass das Leben eben auch ein Ende hat. Und vielleicht könnte es gerade jetzt in dieser Zeit auf mich zukommen. Besser, man spricht mal mit dem Bodenpersonal Gottes. Und viele haben mir dann gesagt, wissen Sie, jetzt wo ich im Spital bin, habe ich Zeit und mir ist in den Sinn gekommen, jetzt wo ich Sie sehe als Pastor, ich habe so viel falsch gemacht. Ich musste an meine Kinder denken. Ich habe sie vernachlässigt. Ich habe meinem Sohn, meiner Tochter das Haus verboten. Was habe ich nicht alles gehört? Ich werde sicher mal ein hartes Gericht erleben. Und dann war es immer eine Freude, den Menschen zu sagen, wissen Sie, wir können Fehler machen und Sie haben jemanden vor sich, der viele Fehler gemacht hat, aber auch jemand, der die Erfahrung gemacht hat, wie Gott mit Fehlern umgeht. Denn Gott interessieren nicht zuallererst unsere Fehler, sondern Gott interessiert zuallererst unser Leben, unser Herz. Wir selbst sind Gottes höchstes Interesse. Gott hat uns geschaffen, nicht damit wir Fehler machen und ins Gericht kommen und verdammt werden. Sondern Gott hat uns geschaffen, es heißt ja, und lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde, damit Gott Gemeinschaft haben kann mit den Menschen. Und das sehen wir am Anfang. Was macht er? Er schafft das Paradies, den Garten Eden. So super, the best destination. Der beste Platz, wo du je hingehen kannst. Da musst du Urlaub buchen und zwar für immer und ewig. Und es ist noch gratis. Also es kostet dich zwar das Leben, aber es ist gratis. Kein Geld, aber Leben. Und dann konnte ich den Menschen sagen, ja klar, ich hätte auch Strafe verdient. Und wie? Hast du schon Menschen gehasst? Bevor ich Christus kannte, konnte ich Menschen abgrundtief hassen. Ich konnte sie verachten. Keines Blickes würdig waren diese Menschen dann. Und wie viele Kinder erleben es, wenn ihre Eltern sie verachten und strafen und es die Vergeltung ist. Und sie können winseln und wimmern, aber da ist keine Chance mehr da. Abgeschrieben, aus und vorbei. Verbannt. Und ganz extrem wird es, wenn die Religion, welche auch immer noch hinzukommt, und man dann die Kinder noch umbringt. Bei Gott ist das anders. Gottes Herz ist derart groß und gut und gewaltig und wunderschön, dass er sich gesagt hat, die Strafe, ja, die Gerechtigkeit muss hergestellt werden, aber nicht meine Kinder sollen in der Weise büßen, das können sie nicht, das geht nicht. Und so hat er die Strafe, ja, auf sich selbst genommen. Mehr kann niemand tun. Größere Freundschaft gibt es nicht als die, dass jemand sein Leben für dich lässt. Und das hat Jesus Christus für jeden Menschen, der es annehmen will, getan. Jetzt lesen wir nochmal diese Stelle. Wahrlich, wahrlich, oder ich versichere euch, wer mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Strafe kann also wieder in Ordnung bringen. Darum ist die Strafe da, nicht um des Strafens willen. Ich habe versucht, in unserer klugen Zeit im Internet, was ich hier aufgeschrieben habe, irgendein Beispiel zu finden für das Strafen eines Werkstückes. Also ich habe noch gelernt, man muss die Kanten strafen, damit man sich nicht schneidet an den Kanten und so. Wisst ihr, was da kommt? Alles Mögliche, nur nichts Gescheites. Ja, ist irgendwo tröstlich, oder? Also so klug ist alles, was wir herstellen, auch nicht oder produzieren. Die Handwerker reden davon, dass Strafen eben auch bedeuten kann, Unbrauchbares beiseite schaffen. Das nur am Rande. Gericht ist nötig, wenn keine Gerechtigkeit mehr herrscht und dadurch der Frieden zerstört wurde. So viele Menschen, die bei mir schon Gott angeklagt haben, mir wurde schon gesagt in Restaurants, früher sind wir oft in Restaurants gegangen, haben Lieder gesungen, dann den Leuten von Christus erzählt und dann hast du Dinge gehört, vor allem wenn sie etwas Alkohol hatten. Ich werde mit diesem Gott noch abrechnen. Das werden Sie noch erleben. Dem werde ich dann mal noch sagen, wie und wo Gott sitzt. Und dann klagen Sie Gott für alles Mögliche an. Und ich wusste oft überhaupt keine Antwort. Und dann habe ich mal gelesen, wenn ich schweige, könnte der Heilige Geist, also die Kraft Gottes in uns, wenn wir uns Christus gegeben haben, dann könnte er sprechen. Und er hat Weisheit, er gibt uns die Worte. Und irgendwann hatte ich wohl die Gnade zu schweigen und dann kam es. Dann konnte ich sagen, okay, Gott, Warum lässt Gott das zu? Wenn es Gott gäbe, dann, und das, sonst ist er ja kein lieber Gott. Alles okay, alles okay. Ich gesagt, aber wissen Sie, Sie trinken jetzt gerade, ich weiß nicht, die wievielte Flasche Wein heute Abend. Sie haben die Autoschlüssel auf dem Tisch und ich vermute mal, Sie gehen dann in den Wagen und werden dann zum Straftäter, eventuell überfahren Sie noch jemanden. Wie viel Mal sind Sie schon nach Hause gefahren? Es ist nichts passiert. Und Sie erzählen mir hier mit großen Worten, wie Sie Gott dann mal vor Gericht stellen. Was denken Sie über andere, die das machen? Und dann kam die Antwort postwendend: Ja, ich hab's im Griff, aber wenn da einer so ein Unhold, dem würde ich dann schon sagen, oder? Also man will Gerechtigkeit, man fordert Gericht. Es ist im Leben angelegt. Mit Ungerechtigkeit leben wollen ist eine Behauptung, die ich niemandem glaube. Da ist der Mensch so angelegt, dass er Gerechtigkeit will. Die fordern wir auch. Will jemand aber absolut in Ungerechtigkeit leben, folgt die Trennung von den Gerechten. Ja, sind nicht alle hier, also die im Hirschen. Die sind jetzt nicht da, wie die Restaurants und Orte auch immer heißen. Aber es gibt viele, die wissen genau, wo sie eigentlich sein könnten. Okay. Ich habe in der Bibel gesucht. Wo kann ich das belegen? Und in Sprüche 18 bin ich fündig geworden, da steht geschrieben, wer sich absondert, der sucht, was ihm gelüstet und wehrt sich, und das ist das Erstaunliche, und wehrt sich gegen alles, was heilsam ist. Und du kannst diesen Spruch einpacken, mitnehmen, untersuchen und prüfen und du wirst herausfinden, wie es mir ging. Es ist wahr. Gottes Wort ist wahr. Es stimmt. Früher hieß es noch in Übersetzungen, sucht das Übel. Wer sich absondert, sucht das Übel. Hier heißt es, der sucht, was ihn gelüstet und wehrt sich gegen alles, was heilsam ist. Das ist aber den meisten Menschen dann gar nicht bewusst. Vielen ist es nicht bewusst, wenn es ihnen gelingt, die Frau des Nachbarn auszuspannen und mit ihr ein Verhältnis anzufangen, was das bedeutet. Das haben sie sich nicht überlegt. Oder auch die Frau, die der anderen Frau den Mann ausspannt, das hat sie sich nicht überlegt. Wer sich vom Trieb steuern lässt, ist auf schlechtem Kurs. Also das Wort Gottes ist wahr, darauf bauen wir. Es geht heute Morgen nicht darum, was ich denke, was ich meine, es geht um die biblische Wahrheit und die kannst du anschauen, denn die Bibel erklärt sich am besten mit sich selbst. Also Trennung! Dieses Gericht, dieses Scheiden der Menschen, dieses Verdammnis oder Himmel, was ihr ja schon lange gemerkt habt, dass es dann darauf hinausgehen wird, das ist die Folge. Und ich habe mich gefragt, kommt das daher, weil es die Ungerechten, die unheilig leben, bei den Heiligen nicht aushalten? Gibt es darum die Hölle, die Verdammnis? Ja, nehmt die Fragen mit. Biblisch möchte ich so antworten, diese harte Realität, die wird eigentlich in einem Gleichnis, das Jesus gezeigt hat, viel besser klar. Ich zitiere nur einen Vers daraus, werde dann den Zusammenhang in etwa erklären. Hier heißt es in Lukas 16, 24, da geht es um Leben und Tod. Jesus zeigt hier das Diesseits, das Jenseits. Er zeigt unser Leben und er zeigt die Folgen des Lebens. Und er, heißt es hier, das ist ein reicher Mann, der nicht mehr arbeiten musste. Vor seinem Haus war ein armer Mann, der hat einen Namen, der hieß Lazarus, war völlig krank. Und er rief und sprach, also dieser Reiche: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, das war dieser Arme vor seinem Haus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Um was geht es hier? Jesus redet davon, zu der jüdischen Bevölkerung damals natürlich, die das auch sehr schnell begriffen hat, weil sie die Zusammenhänge viel besser verstand als wir heute. Er redet davon, dass jemand verstorben ist und was mit ihm dann passiert. Eigentlich von zwei Personen, die verstorben sind und was mit ihnen passiert. Aber schauen wir zuerst mal das Leben an. Ihr könnt das nachlesen, Lukas Evangelium Kapitel 16. Empfehle ich als Sonntagslektüre, so nach dem Kaffee oder Tee oder was du immer trinkst, nach dem Essen. Dieser Reiche, der war erfolgreich, gut gekleidet, sehr gut situiert, musste vermutlich kaum mehr arbeiten, hat das Leben gefeiert. Und direkt vor seiner Haustür, da war dieser arme Kerl, völlig krank mit Geschwüren und weiß nicht was. Und die Bibel sagt uns, sogar die Hunde kamen und leckten an seinen Geschwüren herum. Und dieser Arme, der Mann hat eben einen Namen, Lazarus, der hätte sich gewünscht, nur schon die Resten des Reichen zu haben, um nicht hungern zu müssen und zu darben. Das war die Situation. Der Reiche hat diesen Armen eigentlich kaum realisiert, kann man interpretieren aus diesem Gleichnis. Und dann sterben beide. Und vom Reichen heißt es, die Engel trugen ihn in Abrahams Schoß. Abraham, Stammvater und so weiter. Also an einen Ort, wo es gut ist. Und dort wird er getröstet, dort geht es ihm gut, dort ist er glücklich. Es wird beschrieben. Und dann geht der Fokus auf diesen reichen Mann. Und der sitzt an einem Ort, wo eine Flamme herrscht. Und das ist ein Bild für Leiden, für ein stetiges Brennen, für Qual. Ich will keine Angst machen, ich sage nur, was die Bibel sagt. Und dieser Reiche dort, an jenem Ort, kann aufsehen an den anderen Ort, Schoß Abrahams, wo dieser Lazarus ist. Übrigens, Lazarus hat dann einen Namen. Der Reiche hat nicht mal einen Namen, wird nicht mal genannt. Interessant. Und dann sagt er, Abraham, schick mir doch diesen Lazarus. Also irgendwann hat er ihn doch zur Kenntnis genommen, dass er seinen Finger ins Wasser taucht und mir die Zungenspitze kühle, denn ich leide Pein. Unglaublich, oder? Und dann wird ihm erklärt, hey, das geht nicht, es gibt eine Barriere, nenne ich es jetzt mal. In der Schrift heißt es, glaube ich, eine Kluft. Es gibt eine Barriere, sie können nicht zu uns, wir nicht zu ihnen, das ist für immer so, das ist so, bang, aus, vorbei. Es gibt also scheinbar, wenn wir die Bibel lesen, ewige Konsequenzen. Das Leben, danach das Gericht. Und der Reiche überlegt und sagt sich, hey, okay, für mich ist es gelaufen, aber ich habe ja noch Brüder und die sollen nicht dahin kommen. Darum schickst du den Lazarus wieder ins Leben, denn wenn einer von den Toten aufersteht, dann werden sie gewarnt sein und so fort. Und Abraham sagt, nein, das nützt nichts. Sie haben Mose, die Propheten, heute würde man sagen, sie haben die Gottesdienste hören, das Evangelium. Nützt nichts. Wenn sie das nicht wollen, werden sie auch nicht hören, wenn einer von den Toten aufersteht. Fakt. Also wir haben jetzt für immer frei nur gezeigt, was so die Rahmenbedingungen sein können im Leben, oder? Aber wir haben ja von Gerechtigkeit geredet und jetzt gehen wir sehr schnell dahin, dass wir sehen, dass diese Gerechtigkeit wirklich da ist. Paulus schreibt den Galatern in Kapitel 2, 19, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe, ich bin mit Christus gekreuzigt. Also wenn ein Mensch Jesus Christus annimmt, dann gilt das stellvertretende Opfer des Christus, was Erlöser, Erretter heißt, gilt für den Menschen. Also wenn du einen Rollstopp machst und du kriegst eine Buße und ich bezahle sie für dich, dann ist die Buße bezahlt, es ist die Jo. Haben wir es verstanden? Also nicht wir waren gut, wir haben es getan, sondern Christus. Und so wird es hier gesagt. Jesus sagt dazu, ich lebe und ihr sollt auch leben, in Johannes 14, Vers 19 und in Johannes 10, 28 bis 30 lesen wir, und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann es aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Jesus hat die Macht, die Verhältnisse ewig gut zu machen. Er hat diese Macht. Und es ist wichtig, dass wir das glauben. Weil wenn wir es nicht glauben, glauben wir es nicht und bangen darum, ob wir überhaupt frei sind, frei werden. Und es ist ein Unterschied, wenn du unfrei lebst oder wenn du frei lebst. Wenn du unfrei bist, dann hast du immer das Gefühl, es fehlt dir etwas, du müsstest noch etwas haben, um frei zu sein. Und dann beziehst du es, wo auch immer es sich dir anbietet. Und dann kommen eben diese Dinge ins Spiel, die Triebe, die menschliche Natur. Und die säuft aus jeder Dreckpfütze, wo sie nur kann. Ja, so eine Ehebrecherin haben sie hier zu Jesus gebracht. Gerechtigkeit muss herrschen, die gehört gestraft, die soll gesteinigt werden. Jesus sagt dann diesen Satz in Johannes 8, wer unter euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Und dann ließen sie die Steine fallen. Gott kann den Zorn, den Hass, den Schmerz aus unserem Herzen und aus unseren Händen nehmen. Er kann uns befreien, auch dich heute Morgen. Du kannst das endgültig loswerden, diese Verletzung, die dich schon seit Jahren plagt. Wo sind sie, Frau, fragt Jesus nun, diese Angeklagte, denn sie sind alle gegangen. Hat dich niemand verdammt, sie aber sprach niemand. Herr, Jesus aber sprach, so verdamme ich dich auch nicht, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Jesus vergibt, aber er möchte, dass wir nicht mehr in dieser falschen Konzeption leben, mit dieser falschen Zielrichtung, sondern er möchte, dass wir in der Freiheit leben. Epheser 2, 4 bis 7 sei einfach erwähnt, um der Zeit willen gehe ich drüber. Jesus hat zur Freiheit befreit. Das steht ganz klar in der Bibel. Galater 5, 1, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Hier wird natürlich zu Juden gesprochen, die immer wieder in Gefahr waren, das Gesetz erfüllen zu wollen. Für uns ist etwas anderes umso wichtiger. Ich weiß nicht, wie schwer du bemüht bist, ein guter Christ zu sein. Vielleicht kümmert dich das überhaupt nicht. Aber diejenigen, die Christus angenommen haben die Veranlagung doch irgendwie, wie soll ich jetzt das sagen, eine Wertschätzung auszuleben gegenüber dem, der sein Leben für sie gegeben hat. Und nichts dagegen. Aber wir können es uns nicht verdienen und wir müssen es uns nicht verdienen. Leute, wenn wir das verstanden haben, dann können wir auch, wenn wir Fehler machen, viel freier zu Christus kommen und sagen, das wäre dann auch noch. Oder? Also es war nicht nur ein Rollstopp. Bin dann auch noch über Rot gefahren. Und ich habe keine Autobahnvignette gekauft. Und so weiter und so fort, oder? Wenn wir aber in unserem Leben nicht frei sind, wisst ihr, was dann passiert? Dann behalten wir das schlechte Gewissen, die Strafen, das ungute Leben und wir kriechen, statt dass wir aufrecht gehen. Für immer frei ist das, was uns Jesus wirklich anbietet. Ich habe mal eine Frage. Wenn du jetzt die Gelegenheit hättest, sofort im Himmel zu sein, würdest du ja sagen? Wow, einer, zack. Ja, natürlich, ich sage es jetzt mal so, ohne dass du sterben musst, dann wäre das Jahr schon breiter, oder? Und du könntest auch noch etwas hier auf Erden sein, dann wäre das Jahr noch breiter. Soll ich euch etwas sagen? Der Himmel ist nicht nur ein Ort, der Himmel ist ein Zustand. Himmel ist dort, wo Gott in meinem Herzen wohnt. Hast du das verstanden? Wenn du das nicht verstanden hast, bist du hier und leidest und wartest. Wenn der Himmel in unserem Herzen ist, ist diese Erde nicht ein besserer Ort. Einverstanden. Aber es lebt sich anders. Und das ist das, was Gott uns schenken will, für immer frei. Und jetzt kommen wir zum Schluss dieser Predigt. Deine Gebete sind also erhört. Frei für immer ist keine Übertreibung. Für diejenigen, die es wollen, gilt. Und jetzt hören wir gut. Römer 8, 32. Der, hier ist Gott gemeint, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Er starb ja für mich, für dich. Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Glaubst du das? Dass du alles geschenkt bekommen hast? Alles. Ich habe das lange nicht geglaubt. Ich habe lange an vielem gezweifelt. An so vielem. Herr, wird das eine gute Predigt geben am Sonntag? Gezweifelt. Ja, jetzt beantrage ich es mindestens. Herr, schenke eine gute Predigt am Sonntag, nicht wegen mir, aber wegen uns. Frei für immer. Hey, du darfst frei sein. Du kannst jetzt Himmel haben, jetzt im Himmel sein, für immer, mit Gott ganz, ohne irgendein Schatten, irgendetwas. Es darf alles ganz, ganz, ganz gut sein. Lass das mal einziehen. Wir haben zu den Kindern gesagt, wenn wir wussten, das tut ihnen gut, Mund auf, oder? Und dann rein damit. Und wenn sie das Gefühl hatten, boah, das ist eine bittere Medizin, dann war es ganz süß und fein. Ist unser Herz offen? Es ist keine Übertreibung, Leute. Ich weiß schon, es klingt fast zu schön, um wahr zu sein, oder? Hey, Gott hat dich lieb. Es ist gut. Gott hat dir vergeben. Es ist alles gut. Alles gut. Was immer du getan hast, es ist gut. Er hat es auf die Seite getan. Er kann sich nicht einmal mehr daran erinnern. Es ist gut. Gott liebt dich. Du bist gewollt, du bist erwartet, er sehnt sich nach dir. Und du kommst nicht ins Gericht, du wirst den Tod nicht sehen, denn du bist schon diesen Weg gegangen, wenn du dich Christus gestellt hast. In dem Moment ist das Gericht passiert. Es ist alles gut, du bist für immer frei. Du lebst ewig. Wenn du Jesus Christus angenommen hast, wenn sein Opfer für dich gilt, für immer frei. Es ist gut. Ich sage es nochmals, da ist nichts mehr, aber auch gar nichts mehr, überhaupt nichts mehr. Gott liebt dich, nimm es, lebe es, genieß es. Gib's weiter, freue dich und abermals sage ich, freut euch. Amen.